Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Jochen Siegert. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo, hier ist der Fintech-Podcast von paymentbanking.com und ich habe heute ein neues, spannendes Fintech aus Frankfurt im Podcast, nämlich Spotix. Erstmal die erste Frage, wie spricht man euch überhaupt aus, Stefan? Spotix oder Spotix?
Ja, das Hanseatische, also Spotix.
Okay, vielen Dank. Habt zwei Gäste. Stefan, ihr habt ja gerade eben schon gehört. Und Tomo, könnt ihr euch bitte ganz kurz vorstellen, erstmal persönlich, wer ihr seid, welche Rolle ihr habt, und dann gehen wir gleich, was Spotix denn macht. Stefan, vielleicht fängst du an.
Ja, gerne. Ja, Stefan Gläser, mein Name. Bin 52 Jahre alt, gerade geboren, also sicherlich schon etwas älter im Bereich des Fintechs, habe aber meine ganze berufliche Laufbahn eigentlich im Bereich Anti-Financial Crime im Bankwesen verbracht. Ich glaube, Jochen, wir haben uns kennengelernt, da warst du bei Mastercard, ich war bei Pluscard, also schon viele Jahre her.
Ja. Jahrzehnte schon.
Ja, es tut fast weh, aber ja, es sind Jahrzehnte. Bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, die auch schon beide ihr eigenes selbstständiges Leben führen. Und habe mit Tomo zusammen Spotix gegründet. Da kann Tomo gleich dann ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, Tomo.
Ja, erstmal Jochen, vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Mein Name ist Patrick Tomo Töniges, nennt mich gerne Tomo. Vom Hintergrund her bin ich eigentlich Jurist. Ich habe gesehen, in einem früheren Podcast aber auch schon mal einen Jurist dabei und einen RegTech. Und habe aber zur guten Seite der Macht gefunden, über meine Softwarekarriere, die in Japan gestartet hat, nach dem zweiten Staatsexamen. Und in dem Lauf habe ich dann auch Stefan kennengelernt. Ja. Das ist etwa, wie lange ist das her, Stefan?
7, 8 Jahre, würde ich sagen.
Ja,
ist es her?
Sein, ja.
Genau. Und wir waren beide, wir haben uns getroffen bei einer Bank, ich glaube, das kann man sagen. Tomo war zu dieser Zeit eben beim Softwareunternehmen. Ich war damals schon selbstständig und war als Berater bei dieser Bank und hatte die Aufgabe, ein Fraud-Detection-System auszusuchen für diese Bank oder das mit zu begleiten, diesen Prozess. Und da habe ich Tomo kennengelernt und nachdem wir gesehen haben, was da alles so passiert, sowohl in der Bank als auch bei dem Software-Provider, haben wir dann irgendwann entschieden, das können wir besser.
Und so, das ist super.
Genau, so ist die Idee entstanden, zu gründen.
Ja. Okay, jetzt seid ihr, bevor wir ins Detail reingehen, seid ihr ein RegTech, seid ihr ein Fraud-Tech, Fintech oder was seid ihr eigentlich?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Es kursieren viele Definitionen von einem Fintech und auch von RegTechs natürlich. Also in erster Linie sind wir erstmal ein Startup. Wir sind gebootstrapped, das heißt, wir haben kein externes Geld aufgenommen und wir sind profitabel. Ja, das unterscheidet uns von den meisten Startups. Wir sind ein Fintech insofern, dass wir Software und Dienstleistungen erbringen für Finanzdienstleister, im Wesentlichen für Banken. Aber wir sind halt als Fintech, wir haben nur B2B-Kunden, also wir haben Banken als Kunden und nicht Privatkunden, wie zum Beispiel eine N26. Aber ich glaube, man kann uns trotzdem als Fintech bezeichnen und wir sind gebootstrapped.
Ja. Und was macht ihr genau?
Wir sind im Bereich der Geldwäscheprävention und im Bereich der Betrugsprävention tätig. Das bezeichnet man im Allgemeinen als Anti-Financial Crime. Und wir bauen Softwarelösungen, die auf KI basieren, um besser Betrug oder Geldwäsche zu erkennen.
Das heißt, wenn ich gerade Besuch von der BaFin habe und die BaFin feststellt, hier auf deiner Compliance-Seite und der Geldwäsche-Seite, da sieht es nicht so gut aus. Komme ich dann bei euch durch und sage, hier, helft mir?
Das ist ein guter Schritt, ja. auf uns zuzukommen. Also wir können da auf jeden Fall helfen. Vielleicht müssen wir noch ein Stück weit ausholen. Neben dem Arm, den Tomo gerade beschrieben hat, der Bereich Softwareentwicklung und KI-basierte Lösungen, sind wir auch ein Outsourcing-Dienstleister im Bereich Fraud Operations. Ja, das heißt, wir sind ganz nah an den Fraud-Fällen. Wir übernehmen für Banken sowohl die Erstellung und Optimierung von Entscheidungsmodellen in Sachen Fraud Detection, aber auch das Alert Management. Das heißt, wir überprüfen die Verdachtsfälle, rufen im Zweifelsfall den Kunden auch an und begleiten diesen Prozess bis zur Klärung des Betrugsfalles. Das ist im Prinzip auch das, wie wir gebootstrapped sein können. Damit verdienen wir unser Geld und finanzieren quasi den Softwareentwicklungsteil. Und ja, es ist dann eine gute Idee, auf uns zuzukommen, weil da können wir helfen.
Okay. Jetzt ist Fraud Management ja ein sehr breites Feld und jeder versteht da was anderes. Und Stefan, du kennst ja von deiner persönlichen Vergangenheit, Kartenfraud ist ein ganz anderer als der SEPA-Fraud. Und jetzt auch gerade im Kontext SEPA Instant Payments hast du ja ganz neue Herausforderungen. Habt ihr da eine Fokussierung auf irgendwelche Verticals im Fraud Management oder seid ihr breit und sagt, Fraud ist Fraud, egal wo er ist, egal in welchem Kanal es ist, ich decke alles ab?
Ja, der wesentliche Teil liegt schon im Zahlungsverkehr, ja, aber da alle Kanäle, also Online-Banking, auch SB-Terminals, Paper-Based, Telefon-Banking, aber schon der SEPA beziehungsweise auch der internationale Zahlungsverkehr. Karten spielen auch am Rande eine Rolle. Ja, die Kompetenz, wie du richtig sagst, bringen wir natürlich auch mit. Aber unser Hauptteil ist schon der SEPA-Zahlungsverkehr.
Okay. Und habt ihr da jetzt, weil ihr als Startup seid, irgendwelche Neuerungen gefunden? Oder warum sollte man mit euch zusammenarbeiten, statt einen der vielen Dienstleister zu nutzen, die es da draußen sowieso in dem Bereich gibt?
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Heute arbeiten wir und auch unsere Kunden auf den eigenen Daten, auf Local Data. Was wir anders machen, wir haben einen neuen Ansatz in Richtung Shared Data. Da würde ich gerne an Tomo übergeben, der das Thema dann ein bisschen besser ausführen kann.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir kommen natürlich, wir haben angefangen erstmal mit einem Kunden und dort haben wir uns dann langsam ausgebreitet in andere Kanäle und haben angefangen erstmal mit SEPA und SEPA Instant. Was uns zu der Zeit wirklich ausgezeichnet hat, ist, dass wir eben tiefes Fach-Know-how mitbringen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Company. Wir sind auch alle nicht mehr so ganz jung. Ja, wir sind in dem Sinne vielleicht nicht das typische Startup. Bei uns arbeiten eben sehr viele sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das zeichnet uns aus. Das heißt, wir bringen tiefes Know-how von Prozessen und einfach Betrugsmustern mit, die wir dann mit unseren Kunden teilen und die uns dann nutzen, irgendwie die richtigen Überwachungsmechanismen zu implementieren. Ich glaube, so haben wir angefangen. Und die Erkenntnis, die eigentlich auch schon lange bei vielen Instituten herrscht, ist, dass es nicht ausreicht, eben nur auf die eigenen Daten zu gucken. Man sieht das ja in der Presse viel, dass die Banken auch überrollt werden von Betrügern und von Geldwäschern. Und das sieht man an den hohen Strafzahlungen in der Vergangenheit und an BaFin-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann als Monitor in den Instituten sind. Das haben wir vor allem bei den Neobanken gesehen und sehen es immer noch. Und die Erkenntnis ist im Grunde, man kann nur bedingt viel auf den Bankdaten einer einzelnen Bank erkennen. Und unser Schritt weg von diesem silohaften Denken ist, dass wir uns genauso aufstellen wie die Geldwäscher und Betrüger auch, nämlich wir nutzen viele Institute, wir nutzen oder wir überwinden die Silos und arbeiten selber auch als Bande. Ja? Also das machen ja genau die Betrüger und Geldwäscher, die auch organisiert sind und gerade die Grenzen geografischer Natur, aber auch zwischen den Banken und damit auch zwischen den Daten, die nutzen genau diese Lücken aus, um zum Beispiel die Herkunft von Geldern zu verschleiern. Und das müssen wir eben bekämpfen. Und das können wir auch nur dann machen, wenn wir auch diese Lücken oder diese Grenzen aufheben und die Daten von verschiedenen Banken zusammenführen und gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden arbeiten. Und das ist unser nächstes großes Ziel.
Aber Thomas, bist du Anwalt, deswegen perfekter Ansprechpartner für meine etwas kritische Frage. Sobald es um Daten geht und Zusammenführung von verschiedenen verschiedene Datenquellen. Höre schon wieder alle schreien, nein, geht nicht, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Wie ist denn da die rechtliche Grundlage, dass ihr überhaupt multiple Daten von multiplen Banken zentral verarbeiten könnt?
Also es ist absolut berechtigt, diese Frage. Und zu Recht muss man sich diese Gedanken machen. Ich denke, und da kriegen wir auch Unterstützung von Regulierungsseite. Wir sind hier im Bereich der Strafverfolgung. Ja, also wir versuchen, unlauteres Verhalten aufzudecken. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein, dass man zum Beispiel nicht ein Konto sperrt von einem ehrlichen Bankkunden, weil man ihn vielleicht als betrügerischen Bankkunden falsch identifiziert hat. Also es gibt natürlich False Positives. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Also teilweise ist auch schon so eine Art Data Sharing heute erlaubt. Also es gibt in dem Geldwäschegesetz Normen, die es erlauben, dass wenn ich zum Beispiel einen Geldwäscheverdacht habe in einer Bank A und ich habe zum Beispiel eine Buchung zu mir von Bank B, dann kann ich die Bank B kontaktieren, um diesen Fall aufzuklären. Und heutzutage funktioniert das ziemlich plump per Telefon. Das ist ein hochgradig manueller Prozess, den kann man digitalisieren. Und das
besser als per Fax, Telefon auf jeden
Fall. Fax geht auch. Ich weiß nicht. Genau, also früher hat das tatsächlich auch per Fax funktioniert, dann vergehen wichtige Tage und das Geld ist im Zweifel weg. So, also was macht man? Man kann das Ganze digitalisieren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die heute schon einen Austausch erlauben. Das Projekt heißt in Deutschland, das es hierzu gibt, Safe AML. Das ist ein Produkt, das entstanden ist aus zwei Forschungsprojekten. Das eine hieß Safe FBDC und das andere hieß Eurodat, was beides vom Land Deutschland, in diesem Fall vom Wirtschaftsministerium, das andere vom hessischen Wirtschaftsministerium gefördert wurden. Es gibt aber auch neue Regulierungen. Was nicht, hast du vielleicht schon mal gehört und du weißt es ja wahrscheinlich auch aus der Presse, die AMLA, das ist eine neue EU-Behörde, die ausschließlich über das Geldwäsche-Thema zuständig sein wird, EU-weit tätig sein wird, und die kommen ja zu uns in den Messeturm nach Frankfurt. Und in dem Rahmen gibt es eine neue Regularie, Artikel 75 AMLR, die es erlaubt und die eigentlich auch einfordert, dass Banken und Aufsichtsbehörden oder Banken untereinander als Private-Private Partnership oder eben Private-Public Partnership sich zusammentun, um gemeinsam eben die Herausforderungen der Geldwäscheüberwachung anzunehmen. Und das ist ein ganz, ganz großes Feld. Ja, das ist auch noch, vieles ist noch nicht ganz klar, wie das später mal funktionieren soll. Aber was klar ist, es müssen Technologien benutzt werden, um datenschutzkonform Daten auszutauschen. Und da gibt es jetzt auch wieder ganz viele Anbieter auf dem Markt. Einer davon ist Roseman Labs, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Die führen Daten zusammen, ohne sie zusammenzuführen. Das ist immer so das Stichwort. Und technisch werden tatsächlich keine personenbezogenen Daten ausgetauscht. Man kriegt aber trotzdem Daten zueinander gematcht. Ja, und das ist das Wesentliche dieser Technologie. Und so kann man eben Betrüger mit Geldwäschern zusammenführen. Ja, und das und ein großes Netzwerk bauen. Und das ist etwas, worauf wir jetzt im nächsten Schritt setzen. Also wir gehen weg von diesem Know-how-basierten lokalen Ansatz zu diesem größeren netzwerkbasierten Shared-Data-Ansatz.
Jetzt alleine nur profan Daten zusammenlegen, stelle ich mir schon als eine Herausforderung dar, weil jetzt unabhängig von der rechtlichen Seite, die du wunderbar erklärt hast, sondern einfach von der technischen Seite, weil jede Bank hat vermutlich die Datenhaltung und die Datenmarkierung, die Datenfelder anders. Jetzt hast du gerade gesagt, dass da die Daten zusammengeführt werden, ohne dass man die personenbezogenen Daten hat. Da muss man irgendwie doch eine Grundlage haben, wie man die Daten zumindest mal in ein einheitliches Format transferiert. Und ich kann mir vorstellen, dass über die verschiedenen Banken und auch die verschiedenen Zahlungsverkehrssysteme die Daten da völlig anders sind und extrem fragmentiert. Gibt es da auch eine KI, die das vereinfacht oder wie ist das?
Ja, also es gibt natürlich, oder wir nutzen dazu auch KI-Technologien, aber der wesentliche Punkt ist hier, wir führen Transaktionsdaten zusammen. Und da gibt es ja glücklicherweise schon einheitliche Formate zu SEPA-Transaktionen, zu SWIFT-Transaktionen, okay, und so weiter. Also diese Daten reichen uns aus, um das, was Tomo gerade beschrieben hat, eben zu tun. Ja, das heißt also ein Empfängerkonto, ein Absenderkonto, ein Betrag, ja, vielleicht noch ein bisschen Verwendungszweck, zusammenzuführen, um dann gewisse Muster zu erkennen und bankübergreifend festzustellen, okay, hier gibt es Betrüger, Money Mule Accounts für die mit dem Thema nicht so betraut sind, also da, wo das betrügerische Geld dann gesammelt wird, ja, um es dann zu waschen am Ende. das reicht eigentlich aus an Datenstruktur. Ja, wenn wir dann über diese Daten hinausgehen, noch einen Namen oder sowas dran, vielleicht noch eine Adresse und so weiter, das ist dann schon ein bisschen Fleißarbeit. Das muss getan werden, natürlich, ja, in so einer Schnittstelle. Aber überschaubar und mit KI-Technologien kann man da eben auch bei der Normalisierung von Daten zum Beispiel Dinge deutlich beschleunigen.
Okay. Jetzt mal ein konkretes Beispiel. Und wenn ihr frisch gegründet seid, dann kennt ihr das bestimmt, weil jede Firmengründung hat ja zur Konsequenz, dass man irgendwelche Briefe bekommt, sei es von einem falschen Amtsgericht, mit irgendwelchen Eintragungen, von irgendwelchen komischen Registern zu Listen von Firmen bis hin. Bei mir war sogar ein kompletter Fake-Brief von der GEZ, der Fernsehgebühren. Zentrale. Was mich bei diesen Sachen wundert, ist, das gibt es jetzt seit Jahren, Jahrzehnten, dieses Thema. Und es läuft ja mittlerweile nicht nur auf irgendwelchen komischen ausländischen SEPA-Konten, sondern auch auf deutsche Konten mit DE-IBAN. Warum gibt es dieses Modell überhaupt noch? Und warum ist nicht bei Banken hinterlegt, das ist diese IBAN von den Fake-Amtsgericht-Mails, die wird einfach pauschal gesperrt. Also so eine Zusammenführung von Daten ist doch genau das, dass man einfach sagt, okay, man sieht hier einen Fraudfall, der schon seit langer Zeit existiert, wo sich alle Firmengründer aufregen und genau hingucken müssen, wenn sie diese Fake-Rechnung bekommen, ob es eine richtige oder eine falsche ist. Warum macht man da nicht einen Block auf so eine IBAN?
Also das wird gemacht, ja.
Okay.
Die Banken, die unsere Kunden sind, da passiert das sehr gut, okay. Und da passiert auch relativ wenig Fraud. Das Problem ist natürlich, die Konten werden relativ schnell gewechselt. Ja, das heißt, die Betrüger machen immer wieder neue Konten auf, wo sie dann das Geld sammeln. Und es dauert eben eine gewisse Zeit, bis entweder der erste Kunde reklamiert hat oder aber, ich sag mal, so eine Art Verification of Payee. Das Thema ist wahrscheinlich auch bekannt in der Branche. Dazu braucht man ja jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, eine Regulatorik, die das verpflichtend macht, sondern man kann das auch schon mit eigenen Daten relativ gut prüfen. Und solange, wenn du jetzt vorstellst, jede Bank muss jetzt heute erstmal selbst rausfinden, da gibt es jetzt eine IBAN 4711, das ist die GEZ oder ARD und ZDF. Aber eigentlich haben die doch die IBAN 0001. Ja? Ja. Kennen wir doch im eigenen Haus.
Ja.
Jede Bank muss das erstmal erkennen. Ja? Jede Volksbank, jede Sparkasse, jede Privatbank. Passiert das jetzt, wenn wir die Daten teilen? Ja? Und Bank A hat gesehen, hier gibt es ein neues Konto, mit dem GEZ-Gebühren angeblich eingesammelt werden. Und diese Information wird verteilt. Ist der Fraud viel früher gestoppt. Das ist also, danke für dieses Beispiel, das ist eines der besten Beispiele, um das, was wir machen wollen, zu erklären. Damit ist der Fraud sofort eingedämmt und diese Informationen, wir haben dazu eine Software gebaut, wenn man das auf unserer Website nachlesen will, Quorum heißt die, die IBAN wird verteilt an alle Banken, Fraud-Verdachtsfall, jeder kann das nochmal prüfen und damit ist der Fraud sofort gestoppt, mehr oder weniger near real time, wo heute Banken eben jeder selbst erkennen muss, wo das Problem liegt.
Das heißt, ihr seid auch insofern eine Lösung für die durchaus großen Herausforderungen im Kontext Instant Payment, weil früher konnte ich ja eine Überweisung, habe ich ja irgendwie einen Tag Zeit gehabt, da durch meine Fraud-Systeme laufen zu lassen und zur Not nochmal stoppen oder anrufen. Bei Instant Payment ist ja eine ganz andere Herausforderung, da innerhalb von ein paar Sekunden rot, gelb oder grün rauszuspielen. Und das wird ja, hört man zumindest gerade im P2P-Bereich sehr stark genutzt von Fraudstern. Und dann ist natürlich so, wenn eine Bank das rausgefunden hat, dass hier ein Problem ist, heißt noch lange nicht, dass die andere Bank das rausgefunden hat. Also von daher ist das auch ein Thema für euch?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also SEPA Instant, das Mandate zum Oktober dieses Jahr ist ein Riesenthema und ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, noch ein großes Problem für viele Player im Markt. Ja. Es gibt ja nicht nur das SEPA Instant Mandat, sprich jeder muss aktiv und passiv SEPA Instant anbieten, also sowohl den Versand erlauben als auch die Akzeptanz für eingehende SEPA Instant, sondern es muss auch in allen Kanälen angeboten werden, was heute nicht der Fall ist. Ja, die meisten machen das nur im Online-Banking, haben es auch nur im Online-Banking implementiert. Künftig wird es aber notwendig sein, es auch am SB-Terminal, im Telefonbanking und sogar paper-based. Ja, das heißt, wenn ich einen Überweisungsbeleg in der Filiale abgebe und schreibe da Kreuzer an, es ist SEPA Instant, dann ist, sobald der Beleg erfasst ist, ja, muss er dann in 10 Sekunden bei der anderen Bank angekommen sein. Ja. Und das stellt viele vor eine große Herausforderung. Wie du richtig gesagt hast, SEPA Instant ist natürlich Frauds das Liebling, ja, weil das Geld kannst du schnell weiterleiten und geht dann auch relativ schnell in den Bereich der Geldwäsche. Und unsere Lösung hilft eben hier auch dabei, ja, Money Mule Accounts zum Beispiel sehr früh zu erkennen, zu verteilen, dass eben diese Konten sofort lahmgelegt werden können, um den Fraud dann wieder einzudämmen und damit auch die Geldwäsche.
Was mich im Fraud Management seit Jahren ich mich frage, ist, es wird immer nur oder häufig nur mangels Daten die Transaktion angeschaut zwischen Sender und Empfänger, aber nicht in Follow the Money gemacht werden nach dem Motto, okay, wir haben zwar jetzt hier ganz viele Sender, ein Empfänger und von dem geht das Geld dann immer auch auf x andere Konten und dass man die auch dann gleich zumacht. Das ist natürlich schwierig im Fraud-Management der Bank zu managen, die nur die Initialsendung macht, aber nicht kennt, wo dann das Geld hinten bei der Empfänger der Bank auf weitere Konten geht. Das ist, müsste doch eigentlich für so eine übergreifende Datenhaltung auch ein wunderbarer Use Case sein, genau endlich mal die komplette Kette anzuschauen und nicht nur ein kleines Puzzlestück in der Kette.
Ja, also das ist das ganz große Ziel, das du ansprichst. Und das ist auch genau die Stelle, wo Geldwäsche und Betrug zusammenfallen. Man muss dazu natürlich wissen, in den Banken sind das auch zwei unterschiedliche Abteilungen. Ne?
Ja.
Also da geht es ja schon los. Wenn ich schon innerhalb einer Bank das Problem habe, wie soll das erstmal sein, wenn verschiedene Banken zusammenarbeiten? Aber das ganz große Ziel ist natürlich, dass ich follow the trail oder cash, wie sagt man, dem Geldfluss hinterher zu laufen, ja, und das möglichst zeitnah alles zu erkennen. Ne? Also als ich ich hatte schon gesagt, ich war Jurist und ich hatte auch eine Station in der Staatsanwaltschaft und da war ich in der OK, also organisierte Kriminalität. Und da haben wir das tatsächlich gehabt, dass wir eben irgendwie Akten zusammengesucht haben und uns auch von Banken Informationen zuschicken lassen haben, von Handy, also von Handy-Providern, ne, also Netzwerk-Providern und haben dann angefangen, irgendwie die Personen zu identifizieren und die auf ein Reißbrett zu pinnen, ja, und dann haben wir da Fäden hingezogen, ne, und dann und so haben wir halt eben versucht, Netzwerke zu erkennen und nach Monaten und Jahren langer, harter Arbeit konnten wir dann eine Person dingfest machen. Ja, weil die Kleinen darunter will man natürlich, die sollen weiterlaufen, um dann den nächsten Großen zu fassen. Ja.
Ja.
Also das ist ein riesengroßer Aufwand und das versuchen wir eben schneller hinzukriegen und zu digitalisieren. Und insofern ist gerade diesen Geldfluss nachverfolgen zu können, eine ganz wichtige Komponente, um dann eben auch die größeren und wichtigeren, also im Sinne der Strafverfolgung wichtigeren Netzwerke zu finden, ja.
Ja, und vor allem viel schneller hinzubekommen, statt irgendwie an die einzelnen Nägel schon reinzumachen. Das dauert ja Tage, Wochen, Monate, bis
sowas. Ja, genau. Also der Erste, der das gemacht hat, war ja Giovanni Falcone, der sogenannte Mafia-Jäger aus den 70er Jahren, der dafür Jahre gebraucht hat, ja, und leider mit seinem Leben bezahlt hat. Aber gerade jetzt mit dem SEPA Instant-Mandat und Zahlungen, die eben in Sekunden irgendwo im Ausland und über mehrere Institute hinweg sich verteilen, wollen wir genauso schnell das erkennen, ja, und dann an der entscheidenden Stelle anhalten, vielleicht auch in der Lage sein, das zurückzuholen, aber vor allem hier an der Stelle auch die FIU und die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen mit unseren Auswertungen.
Mhm. Stefan, du wolltest noch was sagen?
Genau, ich wollte eigentlich sagen, weil Tomo das wirklich die schöne Analogie gebracht hat, also unser Service, unsere Software zieht eigentlich Fäden. Ja, automatisiert. Also sie bildet das Netzwerk ab und zeigt, wo laufen welche Fäden und auch wie dick sind diese Fäden, ja, also wie viel Geld geht darüber. Also das ist wirklich ein schönes Beispiel und sehr gut nachzuvollziehen, so funktioniert der Service eigentlich. Ja. Und auch nicht nur der Teil, wo geht das Geld hin, sondern auch, wo kam es denn sonst noch her? Das ist ja auch heute, wenn du Bank A bist, hast einen Fraudfall, das Geld geht zu Bank B, dann weiß Bank B zwar, wo das Geld von dort aus hinging, aber wir können dann auch noch sagen, naja, es kam nicht nur von Bank A, sondern auch von C, X und Y ist auch Geld auf dieses Konto bei Bank B gegangen. Also auch von welchen Fraud-Accounts kam es noch zusammen und wo wurde es dann letztendlich gewaschen?
Ja, jetzt höre ich schon wieder die großen Bedenkenträger hinsichtlich, ich bin ja in einem gläsernen Staat und werde komplett überwacht. Ihr habt vorhin nur gesagt, es gibt da Anführungsstrichen nur die Bankverbindungen und Transaktionsdaten, aber das ist ja für manche auch schon schwierig genug. Wer hat denn da überhaupt drauf Zugriff? Ist das eine Datenbank, auf die nur ihr Zugriff habt oder nur die AI? Oder können alle Banken dann in die Datenbank reinschauen? Gar die Finanzbehörden und die Steuerbehörden?
Also erstmal hat niemand Zugriff. Das ist das ganz Wichtige an der Geschichte. Also die Daten werden schon beim Verlassen der Bank verschlüsselt mit komplexen kryptografischen Methoden. Das ist ganz wichtig. PET heißt das. Privacy Enhancing Technologies, ja. Und auf dem Weg bleiben sie verschlüsselt und wenn sie ankommen und wenn sie verarbeitet werden, werden sie auch verschlüsselt verarbeitet. Das ist das eine Grundprinzip. Dann sind die Daten nie an einer Stelle. Das heißt, wir arbeiten immer mit verteilten Datenhaltungen, was auch ein weiteres Grundprinzip ist. Und das dritte ist, dass die Leute, also jetzt sagen wir mal, um beim Beispiel von eben zu sagen, Bank A kann auch nur die Daten entschlüsselt, bei sich entschlüsseln und sehen, die sie selber ohnehin sehen kann. Also wenn eine Bank B und eine C involviert ist und sie hat keine direkte Verbindung mit Bank C, kann sie zwar sehen, da war eine Buchung oder eine Transaktion, aber sie kann keine Klardaten sehen. Das heißt, sie kann diese Daten, die dort zwischen B und C ausgetauscht wurden, nie entschlüsseln. Ja, und das ist eine ganz wesentliche Komponente des Datenschutzes, die wir hiermit verfolgen. Das heißt, wir machen auch nur das sichtbar, was die Bank ohnehin sehen kann. Und was sie nicht sehen kann, stellen wir nur visuell dar. Und aber es ist keine Rohdaten dann mehr zu sehen. Und das Allerwichtigste an dem Ganzen ist, wir als Vendor sehen gar nichts davon. Ja, also wir können das auch gar nicht zurück entschlüsseln. Und es gab mal ein Projekt, es ging ja auch durch die Presse in den Niederlanden, das hieß TMNL. Da ging es auch darum, dass Daten miteinander verknüpft werden und zur Geldwäscheprävention. Ja, man wollte dann eben auf gescherten Bankdaten eben neue Geldwäschemuster erkennen und so weiter und so fort. Und das Projekt ist tatsächlich nicht gut angenommen worden von der Presse, aber auch von Datenschutzrechtlern. Und es ist jetzt weitestgehend wieder eingestampft worden. Und wir sind zum Glück, muss ich jetzt sagen, in der zweiten Reihe. Ja? Also wir dürfen jetzt aus den Fehlern von anderen lernen und wissen, wie wir es tun müssen. Ja, und das ist ein Riesenvorteil von uns. Also einmal war es klug, nicht in der ersten Welle dabei zu sein. Wir setzen es jetzt auf diese Art und Weise um. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz dazu, es gibt ja in Deutschland das Projekt SafeML, wo wir auch beteiligt sind. Da ist es tatsächlich anders gelöst. Erstens ist es ein rein transaktionsbasiertes Datenaustauschen. Das heißt, nur für den Zweck dieser einen Prüfung, dieser einen Transaktion werden Daten ausgetauscht und danach wieder gelöscht. Und es funktioniert über einen Datentreuhänder. Das ist ein anderes Konzept, als es in allen anderen Ländern, fast allen anderen Ländern europaweit verfolgt wird. Dort ist der Datentreuhänder in der Hand des Landes Hessen, 100% Tochter, heißt Eurodat. Und dort schafft man eben ein gewisses Vertrauen über dieses rechtliche Konstrukt, ja, aber auch über technische Konstrukte wie Verschlüsselungstechnologien.
Jetzt haben wir sehr viel über Banken gesprochen und den SEPA-Zahlungsverkehr. Es gibt ja noch diesen Kartenzahlungsverkehr und aus meiner Historie, ich war ja mal temporär bei einem Online-Spieleanbieter, Honeypot. Also ich habe dann festgestellt, also meine Fraud-Systeme haben festgestellt, dass sehr viele Karten, die wohl geklaut wurden oder im Darknet verkauft wurden, bei uns ausprobiert wurden mit niedrigen Beträgen, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, um zu schauen, ist die Karte gesperrt, ist sie aktiv, ist die frei, bevor man dann den eigentlichen Betrugsfall gemacht hat. Habt ihr diese Fälle, also sprich die Integration der Acquirer, die im Zahlungsverkehr ja auch eine Rolle spielen, auch mit drin? Also sprich, dass man die Honeypots über die Honeypots schon potenzielle spätere betrügerische Transaktionen identifiziert und vielleicht daher schon blockt?
Also aktuell noch nicht. Wir sind noch, wir bewegen uns noch auf dem Feld der Pionierarbeit, ja, was wir hier gerade machen, ja, im Bereich Data Sharing. Und da haben sich eben, sagen wir mal, ein paar Dienstleister und ein paar Banken zusammengetan. In Deutschland jetzt bezogen auf SafeAML. Ich glaube, das ist auch öffentlich die Information, wer da mitgewirkt hat, also 4 große Banken in Deutschland. Und da hat man sich erstmal auf den Zahlungsverkehr beschränkt. Ja. Mhm. Aber natürlich ist so eine Plattform offen, ja, um eben auch zum Beispiel Kreditkartendaten, ja, oder andere Payment-Daten, ja, noch mit hinzuzunehmen. Und das ist auch der nächste logische Schritt, ja. Je mehr Daten da drauf sind, je mehr mitmachen, desto besser funktioniert das Ganze, ja.
Klar.
Aktuell ist die Frage aber noch mit einem Nein zu beantworten, weil das ist auch, also Thomas hat ja eben die AMLR erwähnt, die Anti-Money Laundering Regulation. Die ist zwar schon fest, aber sie ist noch nicht in Kraft. Ja, das heißt, 2027 wird die erst in Kraft. Das heißt, wir sind hier noch quasi in der Vorarbeit. Es gibt auch noch verschiedene andere Länder, in denen es ähnliche Initiativen gibt. Tomo hatte TMNL in Holland erwähnt. Es gibt sie in Irland, es gibt sie in Skandinavien und auch im Baltikum. Verschiedene Initiativen in diesem Bereich. Der wesentliche Teil ist aber im Bereich des Zahlungsverkehrs.
Gibt es, und ich würde gleich nochmal im Detail mit euch sprechen über Go-to-Market und wie ihr Kunden akquiriert, aber gibt es in irgendeiner Weise Wettbewerber, die das ähnlich machen oder andere Anbieter, gar Banken, die solche Datenbanken selbst in-house aufbauen?
Ja, also das ist ein Blue Ocean und insofern gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Der erste bekannte Ansatz war TMNL. In den Niederlanden. Es gibt Softwareanbieter, die etwas tun in dem Umfeld. Es gibt KYC-Anbieter, die sagen, lass uns KYC-Daten teilen. Es gibt auch erste Anbieter, die sagen, wir teilen nur Blacklisten untereinander. Es gibt verschiedene Projekte, also zum Beispiel in Irland gibt es jetzt ein Sandbox-Programm, das wir zusammen mit unserem Partner Roseman Labs, also das ist nochmal, das ist der mit den Encrypted Data, ja, genau, mit dem wir das zusammen delivered haben und wir waren jetzt vorgestern und gestern in Dublin und haben unsere erste Lösung als Pilot vorgestellt dort. Das ist gesteuert von der Central Bank of Ireland, also CBI, der irischen Zentralbank. Es gibt die ersten, sag ich mal, Versuche, sich das oder die ersten Berührungspunkte mit Polen, mit Ungarn und so weiter. Also das ist ganz unterschiedlich, wer das steuert. Das sind teilweise die Zentralbanken, teilweise die Institute selber, teilweise Softwareanbieter, teilweise eben auch sowas wie in Deutschland eine Eurodat, was eine 100% Tochter des Landes Hessen ist. Also man kann das nicht vereinheitlichen und es ist ja auch noch nicht ganz klar, wie es dann am Ende ausgestaltet wird. Also wir wissen, die Regulierung kommt, alle bereiten sich darauf vor. Wir sind jetzt ganz früh dabei. Ja, wir haben einen Ansatz gewählt, der technologisch ist. In Deutschland haben wir einen Ansatz gewählt über einen Datentreuhänder. Aber was sich am Ende durchsetzt, das ist die große Frage. Weil am Ende lebt natürlich so ein System davon, dass alle Banken und möglichst viele Verpflichtete, also auch Versicherungen und sonstige Verpflichtete, daran teilnehmen und ihre Daten teilen. Ja, und am besten nicht irgendwie nur in Deutschland, weil dann haben wir wieder ein Silo oder nur in Holland. Sondern am besten funktioniert das Ganze natürlich, wenn alle Banken zusammenarbeiten. Ja, und auf welche Plattformen die meisten Banken dann am Ende gehen, sodass da wirklich so ein Ripple-Effekt entsteht, sodass dann wirklich alle sagen, okay, jetzt habe ich so einen mega Mehrwert, ich als baltische Bank gehe jetzt auf eine irische Plattform, das wissen wir nicht, ne? Aber wir alle warten sozusagen auf diesen Ripple-Effekt, wenn man eine kritische Masse erreicht hat, an Instituten, die teilnehmen, eine kritische Masse an Zahlungsverkehr abdecken kann, dann werden alle anderen auch dazukommen. Und was sich am Ende durchsetzt, wissen wir nicht. Wir sind natürlich von uns überzeugt, aber das wissen wir in 2 Jahren.
Ja, deswegen meine Frage, weil das natürlich ein sehr starker Markt dann mit Netzwerkeffekten ist und die Gefahr ist natürlich, dass verschiedene an Unterschieden konkurrierende Lösungen bauen und dann die Banken als letztendlich Datenlieferant und Kunden sich erstmal wieder zurücklehnen und nichts machen und dann keiner davon was hat.
Ja, also es gibt Use Cases, die sind interessanter als andere, ganz klar. Also im Bereich Anti-Financial Crime, wir haben ja nicht nur Geldwäsche, ich habe es eben schon genannt, KYC und so weiter. Es gibt viele, viele Use Cases, die interessant sind im Bereich Data Sharing. Man muss natürlich darauf achten, das ist auch ein Business Case irgendwo. Natürlich muss sich das als Bank auch lohnen. Ja, also zumindest sagt man, die ersten Use Cases, die man umsetzen möchte, da guckt man drauf, ob man auch das Geld wieder sozusagen reinholen kann, was man dort investiert. Das ist ja klar, ne? Also das Strafverfolgung ist das eine und das ist wichtig, aber wenn man jetzt einen bunten Blumenstrauß an Tätigkeiten hat, dann konzentriert man sich halt auf das, wo man schnell einen Business Case rechnen kann und den sehen wir aktuell im Bereich Betrugserkennung, ja, und zwar im Zahlungsverkehr. Und deswegen glauben wir mit unserer Spezialisierung auf dieses Thema, dass wir hier diesen Ripple-Effekt auslösen können und dann, wenn wir die Banken alle an Bord haben, zusätzliche Use Cases nachziehen können, die dann eben auch das große Bild abdecken.
Vielleicht nochmal kurz, also auf den deutschen Markt bezogen, weil Thomas hat ja den Punkt Business Case angesprochen. Also für den Markt Deutschland würde ich sagen, reden wir über 1 Milliarde Betrugsversuche pro Jahr. Ja, nur für die deutschen Banken. Was dann am Ende an Schaden entsteht, ist sicherlich, liegt zwischen 100 und 200 Millionen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also das ist schon richtig Geld, ja, was da verloren geht. Und der Punkt ist ja auch, du hast eben das Beispiel angesprochen mit den gefakten Handelsregisterrechnungen, ja, aber wir haben auch ganz viele Investment-Scams zum Beispiel, ja, WhatsApp-Betrug, ja, Schockanrufe und so weiter. Also wir reden ja hier über Schaden, der oftmals beim Verbraucher hängen bleibt, ja. Also viele Banken müssen da gar nicht in die Haftung gehen. Warum sollten sie auch, wenn ein Kunde einen Schockanruf bekommt oder eine WhatsApp-Nachricht und überweist dann mit seinen Credentials Geld an den Betrüger? Da kann die Bank das versuchen natürlich zu verhindern mit Betrugssystemen, ja. Aber sie wird es nicht in 100% der Fälle schaffen, ja. Und da ist eben der Effekt, da wo die Bank haftbar ist oder eben auch nicht im Sinne des Kunden zu handeln. Und da ist ein Riesenpotenzial, das Geld einzusparen.
Ja, lass uns vielleicht nochmal kurz über das ganze Thema Go-to-Market und Sales sprechen. Ist Bankensales insbesondere jetzt in eurem Bereich natürlich vermutlich nicht einfach. Wie seid ihr denn an eure Kunden gekommen und wie lang sind so die Sales-Zyklen?
Sales gerade in diesem Bereich, ja, was Shared Data angeht, über das wir gerade gesprochen haben, ist natürlich vollkommen anders gelagert, als wir das vielleicht normalerweise von Software oder Services und so weiter kennen, weil wir hier, wie ich eben gesagt habe, uns im Bereich der Pionierarbeit bewegen. Ja. Das heißt also, wir haben ein Thema, das heute noch vollkommen unter dem Radar läuft. Nur wenige Experten beschäftigen sich mit Article 75 und es ist eben der Kontakt im eigenen Netzwerk und die Banken selbst, also wir haben ja SafeIML in Deutschland, da haben die Banken auch teilweise andere Banken selbst mitgeworben, ja, bei dem Thema doch mitzumachen. Und insofern ist das, unterscheidet sich der Sales-Ansatz vollkommen von dem, den du kennst im Bereich Software oder Services. Ja. Wir haben uns schon einen gewissen Namen gemacht, auch wenn du von Spotix oder von unserem Thema vielleicht noch nicht so viel gehört hast oder gelesen hast, aber in dieser kleinen Nische, in der wir uns bewegen, AFC Services, sind wir durchaus eine bekannte Größe, ja, jetzt nicht im Sinne von riesengroß, sondern ein wahrzunehmender Faktor. Und was Tomo am Anfang auch gesagt hat, dass eben wir eben ein Team von erfahrenen Experten sind, das weiß man bei den Banken schon. Und so funktioniert der Vertrieb, Banken für dieses Thema zu gewinnen, für das Thema Data Sharing eben über Kontakte, über weitere Kontakte über die Banken. Nicht so das Traditionelle, es gibt ein RFP und daran nehmen wir teil. So funktioniert es nicht. Vielleicht, okay. Ja. Aber auch mit Beispielen, ja, also zum Beispiel, wenn wir, also Geldwäschebekämpfung ist ja kein Thema, was Spaß macht, ja. Bei Fraud hast du noch den Spaßfaktor, du verhinderst Betrug und sparst Geld, entweder der Bank selbst oder den Kunden. Mhm. Bei Geldwäschebekämpfung ist es einfach nur eine regulatorische Bürde, ja, die auferlegt wird. Natürlich hochgradig sinnvoll, um volkswirtschaftlichen Schaden zu verhindern, der, ich glaube, in einer Studie diesmal gab, da wurde es mal geschätzt, eine Universität im Osten über 100 Milliarden Euro pro Jahr, alleine in Deutschland, ja, also das ist schon eine riesige Zahl. Nichtsdestotrotz ist der direkte Benefit bei der Geldwäschebekämpfung nicht da. Mit unserem Thema Shared Data, das würde ich noch gerne kurz anbringen, erleichtern wir es eben dem Analysten, derjenige, der den Geldwäscheverdachtsfall analysieren muss, eben mit der Information, ja, dein Verdachtsfall, den gibt es auch bei x anderen Banken, ja, und geben ihm so den Hinweis, hier ist es wert nachzuschauen, bei einem zweiten Fall, wo vielleicht bei anderen Banken nichts da ist, da kann man ihm eher das Signal geben, vergiss das, ja, da ist eigentlich nichts dran. Ja.
Okay. Ich hab doch eine Frage, das hatten wir neulich auch im Podcast mit dem André mal uns gefragt und insofern habe ich mit euch beiden natürlich als die Experten da. Wenn ich jetzt Sales mache für Fraud Management und mich in irgendeiner Weise differenzieren will vom Wettbewerb, ich habe ein besseres Fraud Management, ich habe mehr weniger False Positive, ich habe bessere Rauskristallisierung der eigentlichen Fälle, erkenne ich das doch nur als Kunde von euch, indem ich euch integriere. und die Integration sind ja gleich wieder Kosten. Wie macht man im Sales oder löst man das Problem, dass das, was man verspricht, das, was man dann auch weiß, was man kann, wo man sich differenziert, dass man diese Hürde überspringt, ohne dass man irgendwie eine riesen Integration macht und dann erst feststellt, Monate später, das, was auf dem PowerPoint steht, stimmt oder stimmt nicht.
Man braucht natürlich
also
einen
das
ersten...
Immer das, bitte,
Tomo, mich wieder hören? Okay.
Ja.
Ja, also man braucht natürlich einen ersten Referenzkunden. Ja, also das ist sozusagen, sonst beißt sich die Katze in den Schwanz oder wir haben dann das Henne-Ei-Problem. Ja, aber sobald man seinen ersten Referenzkunden hat und der auch bereit ist für ein Referenzgespräch, kann man den natürlich wunderbar dahin schicken. Der kann dann über False Positive Rates etc. sprechen. Das ist eine. Das andere ist, dass man unsere Lösung aber sehr gut testen kann. Man kann ein Proof of Concept machen und einfach zu gucken, okay, ich habe vielleicht das System noch nicht voll integriert, aber ich kann schon mal anhand eigener Daten sehen, wie gut würde eigentlich so ein KI-Overlay funktionieren.
Das heißt, ich lade die hoch und dann kriegt er sofort auf dem System, hier habe ich Auffälligkeiten entdeckt.
Wenn sofort nicht eine Sekunde ist, dann ja. Also man muss das natürlich irgendwie, wie du es schon sagtest, Daten sind überall anders. Das heißt, wir müssen uns das natürlich genau anschauen und jede Bank ist anders. Also wir haben das im öffentlichen Bereich gemerkt, wir haben ein Proof of Concept gemacht mit öffentlichen Banken und man hätte jetzt vermuten können, wenn die sogar regional nah beieinander sind, dann sind auch die Muster gleich. Aber das stimmt nicht. Jede Bank, selbst eine Sparkasse und die Nachbarsparkasse oder eine Volksbank und die benachbarte Volksbank in Bochum und Dortmund, die sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Was die Muster angeht, was die Kundenstruktur angeht, was teilweise natürlich auch Produkte angeht. Ja. Und insofern muss man diese Projekte alle gesondert für sich betrachten. Es gibt Learnings übergreifend und das kann man nutzen, aber innerhalb einer Gruppe können völlig unterschiedliche Muster auftreten und deswegen ist das immer ein kleines, individuelles Projekt. Aber das dauert 3 Wochen, dann haben wir die Ergebnisse.
Okay. Stefan, du wolltest noch was sagen?
Wollte ich noch was sagen? Ich habe es vergessen.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, also wir sind jetzt fast am Ende. Was sind Punkte, neben vermutlich neue weitere Kunden, die ihr noch akquirieren wollt, was ihr euch erhofft? Braucht ihr Mitarbeiter? Braucht ihr Funding? Braucht ihr Netzwerkkontakte international? Was sind so die Punkte, die bei euch quasi auf der Wishlist stehen für die nächsten Wochen und Monaten?
Also ganz oben auf der Wishlist steht bei uns, dass wir noch ein paar Superstar-Developer einstellen wollen. Ja, die sind natürlich nicht so ganz leicht zu finden und die kosten auch ihr Geld, berechtigterweise. Aber das steht bei uns ganz oben auf der Wishlist und das kommt natürlich, wir als gebootstrapptes Unternehmen müssen uns natürlich genau überlegen, was können wir uns leisten und was hat das für einen Benefit. Ja. Wir hatten für uns vor ein paar Jahren mal ausgeschlossen, dass wir externes Funding aufnehmen. Aber wenn wir uns ansehen, wie schnell der Markt wächst und wie schnell unsere Wettbewerber wachsen, muss man sich natürlich schon Gedanken machen, können wir da mithalten mit eigenen Mitteln. Also das Thema externes Funding ist nicht ausgeschlossen, vor allem wenn wir eben so schnell wachsen wollen, wie der Markt wächst. Ja, gerade im Bereich Shared Data ist es eben, wir haben eine Deadline, Mitte 2027 gehen die ersten Projekte live und wir wollen eben dabei sein. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns überlegen, wie können wir unsere eigenen Geschäftsbereiche so sortieren, dass wir uns voll fokussieren können auf die wichtigen Themen. Und da ist auch noch nicht alles ausgegoren, aber wir überlegen auch zum Beispiel eine Thema, das wir haben, Transfer. Da geht es um das Assessment von KI-Modellen nach Fairness-Aspekten zum Beispiel, ob wir so ein Projekt vielleicht ausgliedern. Das sind so unsere diesjährigen organisatorischen Fragestellungen.
Stefan, danke für alle, die es hören. Genau, und für alle, die es jetzt hören, auf unserer Wishlist ist natürlich Shared Data Lab vom Mitmachen. Ja? Also alle, die Interesse daran haben, mitmachen, lasst uns Banden bilden. Ja? Die Gegenseite tut es, lasst uns das Gleiche tun. Ja,
insofern klar.
meldet euch bei uns auf unserer Website spotix.com. Ja, wir sind dieses Jahr auch natürlich, Cybos ist in Frankfurt, da werden wir auch da sein. Ja, wir werden auf der Cybos sein, da einen Stand haben, uns präsentieren. Und ich glaube, 24. Juni, Tomo, ist noch ein wichtiges Datum für alle, die es interessiert. Da gibt es die Möglichkeit, Quorum etwas näher kennenzulernen. Ja, wie funktioniert Shared Data?
Ansonsten gibt es Free Drinks im Tech-Quartier. Immer zu empfehlen. Ihr seid alle auf einen Kaffee bei uns im Tech-Quartier eingeladen.
Wollte ich gerade sagen, man findet euch im Tech-Quartier und von daher, das sind ja etliche Events, da kann man wahrscheinlich relativ schnell über ein Bier, ein Apple Boy oder was auch immer Kontakt
nehmen. Absolut, absolut.
So ist das, ja.
Gut, ja, ich habe viel gelernt, vielen, vielen Dank. Auch spannende Entwicklungen da im Bereich Shared Data, den ich ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Radar hatte. Also vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich drücke die Daumen, dass eure Wishlist in Erfüllung kommt. Wenn ich irgendwie helfen kann, auch über Kontakte gerne an mich, das leite ich dann auch gerne weiter an Stefan und Homo. Insofern wäre schön, euch vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Konferenz zu sehen, auf einer BEX oder so. Lasst uns in Kontakt bleiben. Ist ein spannendes Thema.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.